Bist du ein Mensch, der eher Probleme sieht oder eher Lösungen sieht?
Ehrlich gesagt sehe ich eher die Probleme. Das ist auch etwas, was mich in den Journalismus geholt hat, dass es mir unglaublich wichtig ist, Probleme zu sezieren, zu analysieren, mit Leuten darüber zu sprechen, wie es besser gehen könnte. Also der Gedanke von, wie kann es besser gehen, ist einer, der sehr meiner ist, aber ich sehe immer erst die Probleme.
Und hast du Menschen in deinem Umfeld, die auch die Lösungen zuerst sehen und bist du da manchmal ein bisschen neidisch drauf?
Ach nein, ich finde das eigentlich ganz gut so. Ich glaube, es braucht Leute, die die Probleme zuerst sehen und ich würde sagen, auf die allermeisten Journalisten trifft das auch zu.
Hi, ich bin Annika und ich lade mir in diesem Podcast Menschen ein, die etwas richtig Gutes auf die Beine stellen. Für bessere Medien, für besseren Journalismus, am Ende für uns alle. Heute ist Alisa Schellenberg bei mir. Sie arbeitet bei der Zeit, der großen deutschen Wochenzeitung, und zwar als Redakteurin im politischen Feuilleton. Vielleicht habt ihr euch das auch schon mal gefragt, ob JournalistInnen in so wichtigen Redaktionen überhaupt mitbekommen, was Menschen im Alltag wirklich beschäftigt. Also ich meine so Kleinkram wie Müll in der Innenstadt oder Mietwucher zum Beispiel. Alisa hat mit ihren KollegInnen ein Projekt erfunden, Plan D. Zusammen haben sie tausende Menschen gefragt, was aus ihrer Sicht in ihrem Umfeld schiefläuft. Aber auch, welche Lösungen sie dafür schon kennen. All diese Lösungen und Probleme hat die Redaktion auf der Internetseite der Zeit gesammelt, in einer Datenbank. Und Alisa hat zusätzlich viele der Menschen, die mitgemacht haben, auch persönlich getroffen. Es geht in dieser Folge darum, was passiert, wenn JournalistInnen quer durch Deutschland fahren und einfach mal nachfragen, was Leute im Alltag wirklich bewegt. Alisa erzählt von sehr schönen, aber auch schwierigen Momenten. Und wir reden darüber, ob Journalismus das nicht viel öfter tun müsste. Weniger Bescheid wissen und mehr zuhören. Ich bin Annika Schneider, Redakteurin beim Online-Magazin Übermedien. Ich bin überzeugte Optimistin und deswegen ist das hier Nice und Nötig, der Podcast für gute Ideen von Übermedien. Ich würde gern mit dir einmal zurückgehen in den Januar 2024. Das war der Zeitpunkt, wo Korrektiv seine große öffentlichkeitswirksame Recherche veröffentlicht hat. Stichwort: Menschen treffen sich in Potsdam und sprechen unter anderem mit dem Rechtsextremisten Martin Sellner über dieses furchtbare Wort Remigration. Ich erinnere mich noch gut, dass mich damals so eine Angst gepackt hat, auch so eine ganz undefinierbare, furchtbare Angst. Ich erinnere mich aber auch dran, als ich das erste Mal auf so eine Demo gegen rechts gegangen bin, von denen es ja dann auf einmal ganz viele gab, wie ich hier in Bonn zwischen diesen ganzen Menschen stand mit ihren Schildern und ihren bunten Klamotten. Und da habe ich dann irgendwie gedacht, okay, es kann noch alles gut werden. Also es waren für mich sehr emotionale Wochen. Ging dir das damals auch so? War das für dich auch eine Zeit, die irgendwie bewegend war?
Es war für mich total die bewegende Zeit, weil wir in diesen Augenblicken Plan D erschaffen haben. Also uns war schon lange vorher klar, dass wir in diesem Jahr 2024 ein großes Projekt machen möchten, mal wieder, um Deutschland besser zu verstehen. Und dann haben wir uns angeguckt, als diese Demonstrationen waren, als es darum ging, dass in Deutschland auf einmal so viele Leute auf der Straße waren, und haben uns gefragt, was machen wir jetzt? Also die Ereignisse überschlagen sich und wir hätten auch mal überlegt, ob wir bis zur Wahl warten. Das war dann auf einmal gar keine Möglichkeit mehr. Es war klar, wir wollen jetzt sofort loslegen.
Aber Moment mal, da war ja ein Schritt davor, weil ich weiß, ihr habt schon ein paar Monate vorher quasi angefangen, drüber nachzudenken. Und da hattet ihr erstmal so gedacht, da ging es einfach so raus aus der Redaktion, mal Puls fühlen im ganzen Land, oder? Kann man das so sagen?
Das war so eher die Idee. Und dann, als genau dieser Zeitpunkt eingetreten ist, von dem du gesprochen hast, dieses Januar, Leute sind auf der Straße, da haben wir uns in unseren Meetings über dieses Projekt, das da auch noch nicht Plan D hieß, sondern einfach Plan Fragezeichen, hingesetzt und überlegt, was machen wir jetzt? Und so sind wir dann auf diese Fragestellung auch gekommen von, was könnte diese Situation jetzt eigentlich gerade lösen oder was sind die Probleme, die die Leute auch haben in Deutschland? Weil wir haben so ein bisschen die Prämisse, dass es häufig gar nicht so sehr um das Große geht, sondern um die kleinen Sachen, um die Alltagssachen.
Aber nochmal kurz so, wie war die Stimmung bei euch auch so aufgewühlt oder habt ihr das so nachrichtenroutiniert abgesessen, dass sich halt gerade was tut?
Ich würde sagen, wir sitzen bei der Zeit nie nachrichtenroutiniert was ab, wir sind immer involviert und wir waren da natürlich auch involviert. Also im Sinne von, wo führt das hin, worum geht es hier eigentlich, wie groß kann das auch werden? Also niemand saß hier mit so einer, du hast gerade das Wort Routine benutzt, mit so einer Routine von, ach, das geht jetzt noch bis Sonntag, das kann ich euch schon prophezeien, dann ist das vorbei. Wir haben wirklich uns gefragt, es könnte jetzt monatelang so gehen, es könnten große Dinge passieren, von denen wir uns total unsicher waren. Und ich finde, das ist eigentlich die beste Zeit, um so ein Projekt zu starten.
Ja. So, und dann habt ihr rausgefunden, ihr wollt irgendwie in den Alltag und ins Klein-Klein der Leute und ihr wollt euch mit den Problemen der Menschen und auch mit den Lösungen beschäftigen. Fragezeichen.
Ja, genau.
Genau, und dann?
So war's. Wir haben erst gesagt, lass uns doch nur auf die Lösungen schauen. Weil man hatte in diesem Moment so ein Gefühl von, alles ist kaputt, die Gesellschaft ist gespalten, hier funktioniert gar nichts mehr. Und da ist natürlich der erste Impuls zu schauen, wer hat denn Lösungen? Wer hat denn einen coolen Verein, der was macht gegen Rassismus? Wer hat denn eine Fahrradwerkstatt, die nicht so teuer ist? Wer hat denn ein gutes Kita-Konzept? Uns ist dann aber auch relativ schnell aufgefallen, dass es in unserem Sinne nicht funktionieren würde, nur über Lösungen zu sprechen, sondern dass wir auch über Probleme sprechen müssen, weil es Probleme gibt, für die es noch keine Lösung gibt. Oder weil es Probleme gibt, auf die Lösung man doch kommen muss. Und deshalb haben wir dann unsere Leser aufgefordert, uns zu schicken, was eigentlich ihr Problem ist. Das klingt sehr frech, aber genauso haben wir gefragt.
Ja, ich erinnere mich, auf einmal stand auf der Startseite, wir hätten gerne ihr Problem.
Ja.
Das ist mir natürlich sofort ins Auge gesprungen, ja.
Und wir haben die Leser gefragt, unsere Leser gefragt und alle gefragt. Es konnte wirklich jeder was einreichen. Es waren nicht nur unsere Leserinnen und Leser. Was sind eigentlich eure Lösungen? Was macht ihr so? Was interessiert euch?
Inzwischen, also ihr habt das alles in einer Datenbank gesammelt. Und inzwischen, ich gucke gerade noch mal kurz auf die aktuellen Zahlen, die habe ich mir nämlich extra noch mal rausgeholt. Also über 9.300 Probleme und über 2.100 Lösungen.
Genau.
Sind da jetzt drin? Habt ihr damit gerechnet, dass das irgendwie einen Nerv trifft? Oder hattet ihr vielleicht auch noch viel mehr erwartet?
So viel hatten wir nicht erwartet. Dass wir über 10.000 Einreichungen veröffentlichen konnten, das hätten wir nicht erwartet. Vor allen Dingen in den ersten Tagen, musst du dir das so vorstellen, da saßen wir auch vor diesem Tool. Wir nennen das intern die Konsole und da können wir sehen, was so einläuft. Dann haben wir uns auch immer wieder angerufen oder uns bei Slack geschrieben. Wir nutzen redaktionsintern Slack. So, hast du gesehen, wir haben heute schon 1000 Einreichungen oder 500 Einreichungen, nur Lösungen. Und es war wirklich bei uns am Anfang eine totale Aufregung darin zu sehen, dass unsere Leser und alle anderen dieses Tool annehmen und uns wirklich ihre Probleme schicken.
Ich glaube, das ist vielleicht ein ganz guter Punkt für alle, die das noch nie gesehen haben, einfach mal so ein bisschen Beispiele zu nennen, dass man sich das vorstellen kann. Ich fange mal an mit so ein paar Lieblingssachen, die ich gefunden habe. Du kannst dann gerne nachziehen. Total random, aber viele Leute beschäftigt tatsächlich, dass Schultoiletten so schmutzig sind. Und dann habe ich natürlich sofort geguckt, und was gibt es da für Lösungen? Und ich fand das interessant. Eine Frau hat dann geschrieben, naja, hier bei uns in Süddeutschland ist eigentlich ganz gut. Das ist schön, aber hilft natürlich erstmal noch nicht so viel. Eine hat auch geschrieben, schaut mal nach Japan, da läuft es viel besser. Auch interessant. Und dann hatte aber auch einer eine sehr konkrete Idee, nämlich die Abi-Klasse kriegt 1000 Euro für den Abi-Ball dazu, wenn die sich das Schuljahr, bevor sie von der Schule abgehen, drum kümmern, dass die Toiletten sauber sind. Ich nehme an, da geht es nicht ums Putzen, sondern eher drum, den anderen Schülerinnen in den anderen Jahrgangsstufen ein bisschen auf die Finger zu schauen. Das war so das, was ich gesehen habe. Was ist dir da auch aus der Zeit so in Erinnerung geblieben?
Ganz ehrlich, das Thema Müll. Du kannst dir nicht vorstellen, wie viele Menschen uns zum Thema Müll geschrieben haben. Aus den Großstädten, aus den Kleinstädten, aus den Kommunen, von überall aus Deutschland haben uns Leute geschrieben, dass sie stört, dass in ihrem Alltag so viel Müll auf der Straße ist. Damit hätte ich nicht gerechnet. Ich wohne in Berlin und ich habe das inzwischen einfach zu meinem großen Verdruss hingenommen, dass hier so viel Müll ist. Und dass es wirklich überall in Deutschland so viele Menschen gibt, die das nicht hinnehmen wollen, die das ändern wollen, das hat mich fast berührt. Und wir haben zum Beispiel eine Reportage gemacht mit einem Mann oder mit mehreren, die in Hamburg sich dafür einsetzen, indem sie wirklich mit diesen Müllaufsammelgeräten durch die Straßen gehen, dass in ihrem Stadtteil weniger Müll ist.
Diese langen Pieker meinst du?
Ja, genau.
So, dass man es nicht anfassen muss. Ja, ja.
Genau. Und ich finde, das ist ein Riesenthema, weil es geht häufig um das vermeintlich Kleine, aber daran hängt was Größeres. Und zwar geht es bei diesem Müllthema, das wurde uns auch ganz häufig erzählt, nicht um den eigentlichen Müll, nicht um das eigentliche Schokoriegelpapier, das da liegt, sondern es geht um die Frage, wie wollen wir miteinander sein in unserem Stadtteil oder auf unserem Dorf und wie soll unsere Umwelt für uns funktionieren und wie höflich sind wir auch miteinander, wie zugewandt und wie kümmern wir uns um unsere, ja, um unseren nächsten Lebensraum. Und das so zu sehen, war für mich eine, oder das auch so zu veranschaulichen, war für mich eines der großen Ziele von Plan D.
Hat es dann auch für dich nochmal zu so einem Aha-Erlebnis geführt, weil du jetzt sagst, Müll, das hat dich total überrascht? Haben sich da nochmal so ein paar Koordinaten in deinem Kopf verschoben, als du gesehen hast, aha, das beschäftigt die Leute, also das ist ein Ding.
Ja, total, weil man stellt vorher so Ideen an, was viele LeserInnen oder auch viele Leute, die uns sonst was eingereicht haben, beschäftigen könnte. Und wir kennen unsere Leser und dass es jetzt zum Beispiel viele Menschen uns geschrieben haben, dass sie mit ihren Fahrradwegen unzufrieden sind, das hat uns nicht so überrascht. Aber das Thema Müll hat mich wirklich überrascht oder mich hat auch überrascht, wie viele Menschen uns geschrieben haben, dass sie Schwierigkeiten haben, Betreuungsplätze für ihre Kinder zu finden. Und insofern würde ich nicht sagen, dass die Zahlen, die wir bei Plan D erhoben haben, dass die repräsentativ sind. Das nicht. Aber es ist schon ein sehr gutes, sehr besonderes Reinleuchten in eine Gesellschaft. Und zu gucken, was jemand, der vielleicht unseren Banner sieht auf Zeit.de und in dem Moment vielleicht auch impulsiv uns schreibt. Manche Leute überlegen ganz lange, was sie uns schreiben könnten, worüber dann gesprochen wird. Das ist journalistisch gesehen ein unglaublicher Schatz.
Was ihr aus diesem Schatz gemacht habt, da können wir gleich nochmal drüber sprechen. Da sind ja total berührende und auch überraschende Geschichten draus geworden. Das finde ich auch naheliegend, ne? So, ich sammle irgendwie Themen bei meiner Leserschaft ein und weiß dann, was ich noch für Geschichten machen könnte. Aber interessant finde ich vorher noch diesen Schritt. Ihr habt euch entschieden, all diese tausenden Beiträge zu veröffentlichen. Also ihr habt daran geglaubt, dass schon das einen Mehrwert hat, das irgendwie online zu stellen. Und da hängt ja ganz viel dran. Sind die Leute anonym? Kriegen wir da ganz viel Hass und Hetze, die wir aussortieren? Wie moderieren wir das? Schreiben Leute nur Schrott? Warum wolltet ihr das überhaupt erstmal auf der Seite haben?
Ich finde, dass es ein unglaublicher Mehrwert ist, weil es ja nicht nur darum geht, dass man uns einfach schreibt und dann hat man das einmal gesagt in so einer Blackbox, sondern es soll auch darum gehen, sich anzugucken, was andere Leute beschäftigt, was ihre Lösungen sind und was ihre Probleme sind. Das angenommen, ich habe jetzt hätte jetzt in meinem Leben das Thema fehlende Kita-Plätze oder fehlende Betreuungsmöglichkeiten für Kinder, dann sehe ich in unserem Verzeichnis, wie viele Leute das auch beschäftigt. Und sehe auch, was die für Lösungen gefunden haben, was für individuelle Lösungen, was für Ansätze. Das kann man natürlich manchmal auch doof finden. Also ich erinnere mich daran, dass jemand geschrieben hatte, er hat seine eigene Kita gegründet. Und da dachte ich mir, gut, das schafft vielleicht nicht jeder, der gerade mit der Betreuung total überfordert ist. Aber da steckt ja auch so ein Gedanke drin von, vielleicht kann man bei sich in der Kommune anstoßen, dass das passiert. Oder vielleicht gibt es jemanden, der da mehr Zeit für hat. Und deshalb finde ich dieses Verzeichnis total wertvoll. Plus, es gibt so einen Voting-Mechanismus. Also man kann auch, wenn man vielleicht uns nicht schreiben wollte, was man so macht oder was einen so stört, konnte man die Probleme der anderen oder auch die Lösungen der anderen hochvoten und damit seine Zustimmung ausdrücken, ohne dass man in irgendeiner Form dafür seine Daten oder so preisgeben musste.
Ich fand es spannend, weil mir ging das auch beim Durchklicken durch diese ganzen Probleme und Lösungen oft so, dass ich dachte, ja toll, dass ihr ein Mehrgenerationen-Wohnprojekt gegründet habt, das ist aber jetzt nicht meine Lösung, wenn ich irgendwie aus meiner Mietwohnung raus muss und gerade keine andere finde. Und dann habe ich aber doch gedacht, allein das zu lesen, wie viele Leute was anpacken, das hat bei mir so ein wohliges Gefühl der Hoffnung verursacht, irgendwie auch einen Blick auf, ich sag's jetzt mal ganz groß, ein Blick auf mein Land oder auf unser Land, der mir gut getan hat. Ist das so ein bisschen auch Teil von dem, was ihr erreichen wolltet?
Nicht nur ein bisschen, absolut. Und was auch immer wieder passiert, ist, dass uns Leute schreiben und sagen, sie hätten die und die Lösung gesehen und dass es ganz gut zu ihrem Problem passt. Und ob wir sie nicht mit der Person verbinden können, die diese Lösung vorgestellt hat. Und das ist datenschutzmäßig so ein bisschen kniffelig, weil wir dann immer erstmal fragen müssen, ob das in Ordnung ist. Und es ist wie bei so einer, wenn man so eine Brieffreundschaft vermittelt.
aber das die noch, die Brieffreundschaft?
So ungefähr, die E-Mail-Freundschaft. Dann schreiben wir, sehr geehrter Herr Müller, könnten Sie sich dann vorstellen. Und Es ist total schön, das zu sehen, wenn sich so Leute finden, die meistens auch gar nicht sagen, das ist die genaue, passgenaue Lösung für mein Problem, aber die sagen, da klingt sowas an in mir, ich würde mich gerne mit der Person mal unterhalten und dann vermitteln wir das.
Du hast ja auch an der Deutschen Journalistenschule gelernt. Ich habe da mal so ein paar Kurse in meinem Volontariat gemacht, aber ich habe da jetzt nicht das volle Programm gemacht. So wie ich das erinnere, geht es da drum, toll zu recherchieren, große Reportagen zu schreiben, Porträts. Man lernt so den Blick der Journalistin auf die Welt auch gut zu erklären, wiederzugeben. Das, was du jetzt da machst, ist ja das totale Gegenteil. Es wird total banal. Du, in diesem Projekt schreibst du auch gar nicht selber woanders, ja, aber da dann nicht, sondern du arbeitest mit Sachen, die Leute dir zuwerfen. Kratzt es an der Journalistenehre?
Eigentlich nicht. Ich finde es super. Also ich muss sagen, dass ich die Geschichten, die wir über Plan D aufdecken, genauso wertvoll finde wie die anderen, manchmal sogar noch wertvoller. Um ein Beispiel zu geben, ich habe jetzt neulich mit meiner Kollegin Lea Mohr ein Interview gemacht mit 3 Alleinerziehenden aus 3 Generationen. Und ich kenne dieses Thema gut. Ich bin auch die Tochter einer alleinerziehenden Mutter. Und lange Zeit dachte ich, dass es was unglaublich Banales ist, Alleinerziehende zu ihrem Alltag zu befragen. Das ist es aber nicht. Man lernt dabei so viel über die Gesellschaft, darüber, wie die Dinge funktionieren und was auch vielleicht nicht funktioniert. Wir haben zum Beispiel diesen Frauen auch die Frage gestellt, ob sie denn zustimmen würden zu dem, was Karin Prien neulich gesagt hat, dass man gerne mal darüber nachdenken könnte, ob man Vätern, die keinen Unterhalt zahlen, den Führerschein entzieht. Die haben alle 3 gesagt, das ist totaler Quatsch. Und das sind so diese wertvollen Momente, die aus diesem Projekt entstehen, dass man manchmal auch so ein bisschen auf Dinge hingewiesen wird. Das uns haben so viele Alleinerziehende geschrieben aus ihrer Situation, dass man dann überlegt, sollten wir nicht doch mal so einen Gesprächskreis machen? Und in einer normalen Redaktionskonferenz würde ich auch, wenn ein Kollege zu mir kommt und sagt, ich würde das gerne mal machen, würde ich auch sagen, was ist denn das Thema? Was ist denn der aktuelle Aufhänger? Und das ist so ein bisschen was wir bei Plan D manchmal umgehen. Und da kommen dann die besten Geschichten bei raus oder die besten Einsichten bei raus.
Aktuelle Aufhänger kann man vielleicht mal für alle Nicht-JournalistInnen mal kurz so sagen, ne? Also eigentlich geht es in jeder Redaktionskonferenz darum, was ist jetzt der aktuelle Grund? Gibt es einen Termin? Gibt es eine neue Entwicklung, einen neuen Stand, neue Zahlen, eine Studie, irgendwas? Damit wir sagen können, warum wir da jetzt nochmal hinschauen. Und ja, ich empfinde das auch so, dass so latente Entwicklungen dann manchmal so ein bisschen unter den Tisch fallen, womöglich, ne?
Dabei sind sie oft die spannendsten.
Mm. Du hast diese 3 Frauen, hast du, glaube ich, im Videogespräch getroffen, ne? Die hast du nicht persönlich getroffen.
Also genau, wir haben uns im Videogespräch getroffen und haben das Gespräch danach aufgeschrieben. Wir haben kein Video veröffentlicht, obwohl wir das jetzt immer häufiger machen.
Nee, ich frage auch deshalb, weil du denen ja gar nicht dann persönlich in einem Raum begegnet bist. Und als ich mich so durch dein Material geklickt habe, du bist ja auch LeserInnen persönlich begegnet von eurem Projekt. Und da ist mir so ein Moment ganz krass in Erinnerung geblieben. Ich weiß nicht, ob du weißt, worauf ich hinaus will. ihr habt unter anderem was gemacht, das heißt Bustalk. Ihr seid mit einem Bus hingefahren in Städte oder Dörfer oder Orte und habt Leute da in euren Bus geladen, die irgendwo hingefahren, wo die eh hin mussten und habt dann die Chance genutzt, die auf der Fahrt so ein bisschen zu einem Thema zu befragen. Habe ich das richtig zusammengefasst, das Projekt?
Ja, und ich denke mir gerade, das klingt total komisch, dass wir das gemacht haben. Deshalb muss ich sagen, wir haben am Anfang auch nicht geglaubt, dass das klappt.
Warum?
Also wir haben diese Bus-Talkshow entwickelt, mein Kollege Janis Kamisin und ich. Und irgendwann hatten wir diese Idee, dass wir durch einen Ort fahren und Leute fragen, ob sie nicht zu uns in den Bus einsteigen wollen, um über aktuelle Politik zu sprechen.
Das ist so ein 9-Sitzer, ne? Man muss jetzt nicht an den Linienbus oder so denken, sondern...
Genau,
so
es passen, ja. Ich rechne gerade nochmal durch, 1, 2, 3. Ja, genau, insgesamt passen 7 Leute in diesen Bus.
Mhm.
Und ich habe am Anfang gesagt, da bin ich ganz ehrlich, ich meinte, das ist eine gute Idee, die wir hier gerade haben, aber ich glaube, das wird in der Praxis nicht funktionieren. Ich habe mich wirklich in Brandenburg oder in Sachsen an der Bushaltestelle stehen sehen und Leute fragen und sagen, hallo, ich bin von der Zeit, wollen Sie mit mir über Politik sprechen? Dass das nicht unbedingt funktioniert. Es hat aber funktioniert. Das ist eine der großen Überraschungen für mich gewesen in diesem gesamten Projekt bisher. Und so sind wir jetzt nach den verschiedenen Landtagswahlen in Brandenburg, in Sachsen, in Thüringen und auch nach der Bundestagswahl sind wir in verschiedene Städte gefahren und haben genau diese Frage gestellt und haben gesagt, bei Ihnen wurde gewählt. Was sind Ihre Gedanken dazu?
Ja. Ja, und jetzt kommt der Moment, auf den ich hinaus will. In Brandenburg saßt du dann auf einmal im Bus mit einem Menschen, der gesagt hat, er hat die AfD gewählt, der sich auch als Ex-Neonazi bezeichnet hat und der dann irgendwie mitten im Gespräch zu dir sagt, nichts gegen dich, du gehst ja auch arbeiten hier und benimmst dich, bist du auch hier aufgewachsen. So sprengt, ich weiß gar nicht, wie ich das jetzt sagen soll. Ich dachte mir nur, wow, du setzt dich da auch was aus, indem du dich in diese Situation begibst und vielleicht ist es dann doch schöner, den Leserinnen und Lesern so nah gar nicht zu kommen. Wie ging's dir damit?
Ich wusste von Anfang an, als ich dieses Projekt mit ersonnen habe oder dieses Format, die Bus-Talkshow, dass es zu solchen Situationen kommen kann. Ich hatte da nie große Sorge vor, weil wir ein ganz tolles Team sind, das super eingespielt ist und ich nie das Gefühl hatte, dass etwas so richtig schief gehen könnte. Nichtsdestotrotz bin ich an diesem Morgen natürlich nicht aufgestanden und dachte oder wusste, heute werde ich mit einem ehemaligen Neonazi sprechen und mit einem Geflüchteten. Das war ja auch die Kombination, die sich an diesem Tag ergeben hatte. Und diese Überraschung oder das zu verstehen und zu merken, während man mit der Person im Bus sitzt, auf einem sehr kleinen Raum, also fast Knie an Knie, die ist natürlich besonders. Und ich erinnere mich noch daran, vielleicht kennst du das, dass es manchmal in so Serien, auch bei House of Cards, Momente gibt, wo der Hauptdarsteller dann in die Kamera guckt. So nach dem Motto von, schneidest du das hier gerade mit? Und ich habe genauso, ohne das zu wollen, direkt in die Kamera geguckt, weil ich quasi auch meinem Team irgendwie signalisieren wollte, kriegt ihr das hier gerade mit, obwohl die Aufnahme in dem Moment gar nicht sehen konnten. Und ich fand das Gespräch aber trotzdem gut. Es war sehr herausfordernd, aber es war gut. Weil ich glaube, dass man das Wählerverhalten in Brandenburg, wenn wir da nicht jemanden dabei gehabt hätten, der AfD wählt, dann hätten wir es eigentlich nicht richtig abbilden können. Und dass diese Person mich so sehr direkt eingeordnet hat oder ihre Meinung sehr direkt gesagt hat, das ist mir in diesem Projekt da nicht zum ersten Mal passiert. Das ist mir schon häufiger passiert, dass Leute dann gesagt haben, nichts gegen Sie, Sie sind ja sehr nett, aber ich möchte, dass, ich zitiere jetzt, alle Ausländer Deutschland verlassen. Und ich finde das in diesem Moment immer faszinierend, dass Menschen sich zutrauen, mir das zu sagen. Aber sie machen es trotzdem.
Faszinierend ist jetzt ein sehr nettes Wort dafür. Also man könnte auch unverschämt sagen oder grenzüberschreitend. Aber just for the record, als du da mit diesem Typen im Bus sitzt, Knie an Knie, wie du sagst, nach außen hin bleibst du sehr cool und sehr professionell. Also an deiner Miene wackelt nichts, würde ich jetzt mal sagen. Da bleibst du in deiner Journalistin-Rolle, wo ich beim Zugucken irgendwie die Creeps gekriegt habe, muss ich sagen.
Oh
wobei es ja, auch das ist vielleicht interessant, es endet ja fast konstruktiv, das Gespräch. Ne? Ihr sagt diesem ehemaligen Neonazi dann irgendwie, hey, wir hatten soeben auch jemanden, der geflüchtet ist im Bus und der würde gerne arbeiten, aber es ist so schwierig mit dem Ausländeramt. Und dann sagt er irgendwie sowas sinngemäß, ich weiß nicht mehr genau wie, hey, ich wünsche ihm aber, dass er irgendwie hier gut ankommt oder so. Interessant, das habt ihr ja auch rausgekitzelt vielleicht.
Ja, ich erinnere mich daran. Ich glaube, dass mein Kollege Janis diese Frage dann noch gestellt hatte vom Fahrersitz aus. Und in der Tat war das so. Wir hatten vorher jemanden im Bus, der seit einigen Jahren in Deutschland ist. Den haben wir zu einem, es ist wirklich sehenswert, zu einem Bewerbungsgespräch gefahren. Bei einer großen Supermarktkette, sage ich jetzt mal so. Und der konnte, obwohl er nicht wahlberechtigt ist, alle Zahlen zur Wahl auswendig. Ich war so überrascht davon und konnte ganz genau einordnen, wer wann wo wie gewählt hat und wie es für die verschiedenen Kandidaten ausgegangen ist. Und das war fast plakativ, dass wir erst diesen jungen Geflüchteten im Auto sitzen hatten, der gerne mehr wollte und dem immer wieder Steine in den Weg gelegt wurden, auch was Arbeitserlaubnis anging. Und dann diesen noch gar nicht so lange ehemaligen Neonazi, der von sich gesagt hat, dass AfD zu wählen für ihn schon eine Mäßigung ist, in gewisser Weise, in seinem Verhalten. das so kurz nacheinander zu haben, war natürlich wahnsinnig herausfordernd, aber auch ein guter Moment, um das so ein bisschen zusammenzubringen. Und ich weiß gar nicht, inwiefern es möglich ist, jemanden, der so eine politische Einstellung hat, zu bekehren. Aber dass wir die Möglichkeit hatten oder die Chance hatten, zu berichten von der Person, die wir vorher im Auto hatten, fand ich auch sehr wertvoll.
Du klingst jetzt nicht so, als hättest du in dem Moment gedacht, ach, säße ich doch lieber an meinem schönen Redaktionsschreibtisch und hätte mit nichts was zu tun.
Also ehrlich gesagt, die Bus-Talkshow. Wir haben viele Folgen gemacht und wir sind für jede Folge hunderte Kilometer durch Deutschland gefahren. Ich bin manchmal tausende Kilometer durch Deutschland gefahren. Wir haben häufig im Winter gedreht. Es waren häufig wirklich eisige Landstraßen. Es ist ein E-Auto und das muss man dann immer ganz lange laden. Das hält nicht so lange wie so ein voller Tank. Und natürlich gab es manchmal in diesen Projektsituationen, wenn ich um 22 Uhr irgendwo in Bayern an der Tankstelle stand, dass ich mich gefragt habe, was mache ich hier eigentlich gerade? Und ich möchte eigentlich auch ins Bett. Aber, das klingt jetzt pathetisch, aber genau dafür haben wir dieses Projekt gemacht, dass wir wirklich versucht haben, zu den Leuten zu kommen, in ihren unterschiedlichsten Momenten, in ihren Städten, in ihren kleinen, heruntergekommenen Zops, irgendwo in Brandenburg oder irgendwo in Sachsen oder auch in Gelsenkirchen und sie zu fragen, wie geht's ihnen eigentlich und wollen wir darüber reden? Und viele Leute wollten natürlich auch in keinster Weise mit uns sprechen, das gehört auch zur Wahrheit dazu, aber viele Leute haben auch gesagt, Mensch, krass, ich hätte nicht gedacht, dass sie hier mal vorbeikommen. Und das war es dann immer wert. Und wir werden das auch weitermachen, weil dieser Zauber dann einfach entsteht in solchen Folgen, dass man sich vorher denkt, naja, das Wählerverhalten wird so und so gewesen sein, die Leute werden die und die Meinung haben zur Wehrpflicht oder die Leute werden so und so über den Ärztemangel nachdenken in ihrem Bundesland. Und am Ende ist es dann doch immer ganz bisschen anders oder es zählen andere Faktoren. Und das findet man eben nur heraus, wenn man mit den Leuten redet. Und deshalb sind wir auch auf die Bus-Talkshow gekommen. Ich habe so eine Philosophie, die klingt ein bisschen mystisch, aber ich bin der Meinung, dass man auf langen Autofahrten die besten Gespräche führt, weil man da nicht rauskommt. Und einer muss sich immer auf die Fahrbahn konzentrieren. Und da entsteht so eine besondere Gesprächsatmosphäre, in der man vielleicht ein bisschen mehr sagt, was man eigentlich wirklich denkt als sonst. Und diese Gesprächsatmosphäre hat sich manchmal auch in die Unterhaltungen übertragen, die wir mit den Menschen geführt haben, die wir unterwegs getroffen haben, die wir nach Hause gefahren haben, zum Arzt, ins Krankenhaus, zu Bewerbungsgesprächen.
Womöglich einer von vielen Gründen, warum in Reportagen so oft Gespräche mit Taxifahrern auftauchen.
Das kann durchaus sein. Und, aber auch wichtig zu sagen, wir haben den Leuten immer gesagt, sie können jederzeit aussteigen. Also wir haben niemanden gefangen genommen.
Oh, das ist nett. Das freut mich zu hören. Sehr rücksichtsvoll. Also sowohl dieser erste Teil des Projekts, wo ihr einfach gesammelt habt, Probleme und Lösungen, als auch dann auch die Teile, wo ihr die Leute getroffen habt für Interviews, Reportagen, Videos, was auch immer, lebt ja so von diesem Drang von JournalistInnen, wir müssen näher an die Leute ran. Glaubst du, das würde dem Journalismus insgesamt gut oder es müssten mehr JournalistInnen und Journalisten machen, mehr rausgehen?
Ja, unbedingt. Also lass mich mal rechnen. Ich bin jetzt seit 4 Jahren bei der Zeit und ich habe das Gefühl, dass wir unsere Leser sehr gut kennen. Unsere Leser, also nicht alle Menschen in Deutschland, aber dass wir viel Kontakt mit denen haben. Sie schreiben uns viel, wir beziehen sie ein, wir treffen sie auf unseren Veranstaltungen. Und dafür sind solche Projekte so wertvoll, dass wir mit Leuten überall in Kontakt kommen, die uns von ihren Themen erzählen. Und das sind natürlich meistens Themen, die wir dann aufgreifen, die auch im Großen und Ganzen etwas über Deutschland erzählen. Aber um ein Beispiel zu nennen, uns hat vor über einem Jahr bei Plan D eine Frau geschrieben aus Baden-Württemberg, die meinte, dass sie sich darüber Gedanken macht, dass in Baden-Württemberg der Wolf zurückkehrt. Und es ist ja so ein Thema, das ist in Brandenburg und in anderen Bundesländern beschäftigt man sich da schon länger mit. Und in Baden-Württemberg gibt es eben auch eine sehr kleine Anzahl von Wölfen, aber die sind eben wieder da und die reißen Herden, also Schafe. Und die hat uns dann geschrieben, so sehr tastend, dass sie sich jetzt damit befasst, wie man mit diesem Wolf umgeht, weil es gibt verschiedene Lösungen. Man kann ihn abschießen oder man kann die Herden so schützen, dass der Wolf sie nicht mehr oder seltener angreift. Dann haben wir da angerufen und sie gefragt und gesagt, was würden sie denn davon halten, wenn wir mal vorbeikommen und uns mit ihnen Lösungen angucken. Und ich glaube, die dachte sich im ersten Moment auch, was wollen die denn jetzt von mir? Weil zumindest mir geht es so, wenn ich irgendwelche Fragebögen ausfülle, dann erwarte ich eigentlich keine Antwort. Und ja, am Ende haben wir einen kurzen Film gedreht, zusammen mit dieser Frau, in dem wir uns einen ganzen Tag lang in Baden-Württemberg im Südschwarzwald, wo ich vorher auch noch nie war, wunderschöne Gegend, darüber unterhalten, wie man mit dem Wolf umgehen kann, der in der Region zurück ist. Also wir haben einen Bürgermeister gesprochen, der sich sehr große Sorgen macht und eher in Richtung Abschuss tendiert hat. Wir haben mit einem Landwirt gesprochen, dessen Herden gerissen wurden. Und ich habe da zum ersten Mal verstanden, was für ein großer emotionaler Schmerz das auch ist. Wie schrecklich das ist, wenn die Tiere, die man großgezogen hat, am nächsten Morgen einfach nicht mehr da sind. Und wir haben mit einem Landwirt gesprochen, der Hütehunde ausbildet, die italienische Hütehunde meine ich, die Herden vor Wölfen beschützen können. Es war ein wahnsinnig langer Tag und am Ende hatte ich dann wirklich das Gefühl, wir haben hier eigentlich im ganz Kleinen dieses Plan-D-Projekt einmal durchgeführt, weil wir uns das Problem angeguckt haben und die Lösungen, ohne aber vorher zu sagen, auch journalistisch, das ist der einzige Weg, den man jetzt hier gehen sollte in Baden-Württemberg. Hütehunde für alle oder jeder Wolf wird abgeschossen. Es hat unglaublich gut funktioniert und wurde auch von unseren Lesern, Hörern, Zuschauern sehr gut aufgenommen.
Ich meine, es ist ja nicht so, dass Journalistinnen und Journalisten nicht mit Menschen reden. Das ist ja sogar, würde ich mal sagen, jetzt der Standardfall, dass man rausgeht auf eine Recherche, dass man Interviews führt, dass man vielleicht eine Protagonistin begleitet oder so. Aber es ist ja sehr unterschiedlich, ob ich als Journalistin hinkomme, so wie du das auch gerade beschrieben hast, schon vielleicht mit vorgefertigten Meinungen, einer Vorrecherche. Ich habe schon alle Studien und Zahlen im Kopf und ich komme dann so ein bisschen als Erklärbärin dahin und weiß eigentlich schon besser als die Leute selbst vor Ort, was Sache ist. Und es gibt dann den totalen Gegenentwurf, vielleicht mehr so im Journalismus auch wieder die Tendenz, hinzuhören. Und ich könnte mir vorstellen, dass das auch ganz viel mit diesem Störgefühl zu tun hat, dass manche Leute inzwischen haben, wo sie das Gefühl haben, die reden nicht über mein Leben oder die treffen nicht meine Themen. Also da ist ja irgendwie vielleicht auch ein Learning drin in eurem Projekt, wie sich Journalistinnen und Journalisten in ihrer Rolle und in ihrem Selbstverständnis auch verändern müssten.
Das glaube ich auch, wobei ich dir so ein Mühe widersprechen würde, wenn ich darf.
Wir haben gerne auch sehr, du darfst auch total widersprechen.
Wir haben zumindest bei der Zeit auch schon ganz lange eine Community-Redaktion, die genau das macht, die immer wieder in die Community fragt. Ich denke mir jetzt, oder ich nenne jetzt mal verschiedene Beispiele aus den vergangenen Monaten. Wie geht's Ihnen mit den hohen AfD-Zahlen? Wie geht's Ihnen mit der Krankheit Endometriose? Das machen wir super viel und mit sehr, sehr großem Erfolg. Aber was da so ein bisschen der Unterschied ist zu Plan D ist, da stellen wir konkrete Fragen an unsere Leser. Und bei dem Projekt Plan D sagen wir eher, schreibt ihr uns mal, was euch wirklich beschäftigt. Und wir gucken mal, was wir daraus machen. Und wir alle in diesem Team haben in dieser Zeit, seitdem wir Plan D machen, bestimmt schon mit einer dreistelligen Zahl von Leuten telefoniert, die uns Sachen eingereicht haben, weil wir ständig irgendwo anrufen und sagen, Herr Müller, Frau Schulze, Herr Meier, Sie haben uns das geschrieben. Wie ist denn das? Können Sie mir das mal erzählen? Und dieser Anruf oder diese E-Mail wurde häufig mit sehr großer Überraschung gutiert und meistens auch mit dem Satz von, ich dachte nicht, dass Sie sich wirklich melden. Und auf diese Art und Weise nochmal mit den Leuten in Kontakt zu kommen, die Plan D gefunden haben, ist was ganz Besonderes.
Das finde ich spannend, weil ich finde, es gibt im Journalismus oft so eine Pseudo-Beteiligung. Also, dass man irgendwie sagt, ja, wir brauchen die Leute, unser Publikum brauchen wir mehr bei uns im Programm oder in der Zeitung. Und es ist dann auf dem Lokallevel, ist es im Lokalradio diese Straßenumfrage, wo irgendwie 30 Sekunden jeder Mensch einen Satz sagt oder in der Lokalzeitung drei Fotos mit jeweils zwei Sätzen Statement drunter, die dann noch so gekürzt werden, dass es in vier Zeilen geht oder in fünf. Es gibt ja auch diese Anrufsendungen, wo man manchmal, es gibt sehr gute Anrufsendungen, aber manchmal auch das Gefühl hat, der Moderator versucht möglichst schnell die Kurve zu kriegen, damit er seine sechs Hörer da unterkriegt und dann rufen eh nur Männer an. Und das ist ja alles weit weg von diesem wirklichen, wir geben unseren Leserinnen und Lesern, Hörerinnen und Hörern irgendein Mitspracherecht. Und da, finde ich, tut sich in den letzten Jahren ganz viel, dass Redaktionen das mehr checken. Moment mal, wir sind irgendwie schon auch auf Feedback angewiesen, sonst können wir gar nicht das Programm machen, was Leute interessiert. Bei Plan D hatte ich so beide Vibes. Also wenn ihr so 15 Sekunden Hochkant-Videos von Leuten auf die Seite stellt, die dann einfach nur mal kurz ihr Statement sagen, habe ich mich gefragt, was macht das? Klar, wenn ihr hinfahrt und mit Leuten im Bus quatscht oder auch eine große Reportage macht, dann fängt es an, dass es irgendwie so wird, dass man denkt, okay, jetzt haben so und so viele Alleinerziehende haben da irgendwie geklickt, das finden wir wichtig, unsere Betreuungssituation. Und dann sagt die Zeit, okay, gucken wir uns jetzt mal an, auch ohne Anlass, ohne neue Studie.
Ja, ich würde aber auch sagen, dass diese Videos, die Hochkant-Videos, was total Besonderes waren. Wir haben sehr, sehr viele unserer Leserinnen und Plan D-Einreicher angeschrieben und gefragt, wollt ihr nicht nach Berlin kommen für einen Tag? Wir bezahlen das und ihr erzählt uns von eurem Problem oder ihr erzählt uns von eurer Lösung. Und wir waren unglaublich überrascht von der Resonanz, wie viele Leute wirklich auch weite Strecken auf sich genommen haben, um das zu machen. Und ich war häufig auch im Studio, um diese Gespräche zu führen und mit jeder Person mindestens eine halbe Stunde gesprochen.
Dafür, dass am Ende dann so 12 Sekunden auf eurer Seite stehen in so einem Mini-Statement. Okay.
Am Ende ist es dann nicht viel. Ich würde aber sagen, dass dieser eigentliche Tag oder diese verschiedenen Drehtage, die wir hatten, viel, viel größer waren. Und wir haben ärgerlicherweise man sagt ja immer, das Internet ist unendlich, aber nicht unendlich Platz, um das alles in dieser Länge abzubilden. Aber diese Gespräche hat es gegeben. Und dass so viele Leute so weite Wege auf sich genommen haben, finde ich total beeindruckend.
Geht es da auch um das Gefühl von, hey, Moment mal, ich werde gesehen? Also es ist nicht nur einseitig, die senden und drucken und verteilen ihre Inhalte, sondern jetzt guckt jemand mal zu mir als Leserin oder Leser, der dann eine Reaktion kriegt?
Ich glaube schon, dass es auch darum geht oder dass es auch gut ist, die Möglichkeit zu haben, die eigenen Themen zu platzieren in der Form oder auch richtig aufregend ist. Also ich war an dem Tag super aufgeregt. Ich glaube aber, dass die Leute, die zu uns gekommen sind, auch genauso aufgeregt waren.
Und ich meine, wenn man so liest, dass jemand meckert über seinen Müll oder über Lärm in der Nacht oder was weiß ich, über irgendwas anderes, meistens hat man ja ein Bild im Kopf, wer dahinter stecken könnte. Wie oft ist es passiert, dass du dann da standest und dachte, ach so, du hast es geschrieben?
Eigentlich nie, weil es eher so war, dass, wie ich vorhin schon meinte, hinter diesen Themen noch größere Themen stecken. Das war eigentlich nie banal. Oder ich hatte nie das Gefühl, hier steht hier jemand vor mir, der hat sich auf das Thema eingeschossen und übertreibt es irgendwie. Nie. Das hat mich wirklich auch überrascht. Es hätte auch anders kommen können. Und wir haben auch sehr, sehr wenige Einreichungen bekommen, in denen sich Leute einfach nur auslassen über etwas. Wir haben auch sehr wenige Einreichungen bekommen, die wir nicht veröffentlichen konnten, weil sie rassistisch waren oder justiziabel in anderer Form. Diese große Ernsthaftigkeit, mit der unsere Einreicher das angegangen haben, die hat mich nicht überrascht, aber trotzdem beflügelt, dass wir mit der Sache auf einem guten Weg sind.
Ist ja auch interessant, wenn man Medien liest, dann konnte man gerade vor der letzten Bundestagswahl zum Schluss kommen, vor allem interessieren sich Menschen für Migration, Integration. Bei euch, wenn man sich die Probleme anguckt, ihr habt die in so Blasen sortiert nach verschiedenen Themenbereichen. Die ganz größte Blase ist Mobilität. Weit oben sind auch Gesundheit, Soziales, Umwelt, Bildung, auch Demokratie. Die Migrationsblase ist eine ziemlich kleine. Das fand ich auch interessant. Da verschieben sich auch nochmal Maßstäbe, vielleicht auch für Berichterstattung.
Also was ich daran super interessant finde, ist auch, wie spezifisch in dem Bereich die Probleme und Lösungen sind, die eingereicht wurden. Daran habe ich auch gerade gedacht, als ich gesagt habe, was wir selten hatten, ist, dass Leute sich über ein Thema auslassen. Sondern was sehr häufig uns untergekommen ist, ist, dass es Einwanderungsfragen gab, auch sehr spezifische, wie beschrieben wurde, meine Schwester, mein Bekannter möchte eigentlich in Deutschland eine Pflegeausbildung aufnehmen. Das funktioniert aber nicht, weil sich eine Behörde querstellt. Hat eigentlich schon einen Vertrag, solche Geschichten. Dem sind wir auch nachgegangen. Bezüglich der Frage der Geflüchteten, bezüglich der Asylpolitik sind wir einmal nach Bayern gefahren, nach Regensburg und haben eine Folge über Asylpolitik gemacht und haben uns da mit einem, unter anderem mit einem ehemaligen Geflüchteten, mit einem CSU-Bundestagsabgeordneten, mit einer jungen Frau, die lange als Psychologin, Psychotherapeutin für Geflüchtete angeboten hat, darüber unterhalten, was es eigentlich mit Menschen macht, wenn sie unglaublich lange auf ihr Asylverfahren warten oder ihr Asylverfahren sich unglaublich in die Länge zieht. Und das ist meiner Meinung nach auch einer dieser großen Erfolge von Plan D, dass wir verschiedene Leute zusammenbringen, in diesem Fall wirklich auch wieder in einen Bus, also in einen sehr kleinen Ort, um über Lösungen zu sprechen. Und dass keiner zum anderen sagt, du bist schuld oder du hast es nicht verstanden oder du hast es nicht gecheckt, sondern dass am Ende alle aus diesem Tag rausgegangen sind mit so einem Gedanken vom anderen.
Das ist ja ein Thema, was im Journalismus gerade super viel diskutiert wird. Ne? Die Leute haben keine Lust mehr, nur Probleme zu sehen, Problemanalysen zu sehen, sondern sie wollen irgendwie auch mehr darüber hören, was gut läuft und wie Sachen besser laufen können. Da fügt ihr euch quasi ein in den Trend, oder?
Das ist genau die Idee von Plan D gewesen.
Am Anfang hast du gesagt von unserem Gespräch, du bist jemand, der eher Probleme sieht als Lösungen. Bist du optimistischer geworden durch deine Arbeit jetzt an diesem Plan D-Projekt?
Ja, also es macht schon was mit einem, wenn ich ins Verzeichnis schaue und gucke, wo vielleicht die nächste gute Geschichte ist oder wo man nochmal nachhaken könnte. Gerade vor ein paar Tagen habe ich wieder so eine kleine Tabelle erstellt und mir ein paar Sachen angeguckt und dachte mir, ach, das gibt's auch und der macht das auch. Und das muss ja aufwendig sein, das ist ja cool, ist schon schön zu sehen.
Tut auch wahrscheinlich gut.
Mhm.
Zum Schluss die Frage, eine konstruktive Abschlussfrage.
Ich bin gespannt.
Es ist ja vielleicht nicht nur das Problem von Journalistinnen und Journalisten, dass man manchmal beim Meckern hängen bleibt und so sich auf das fokussiert, was nicht gut läuft. Hast du irgendwas mitgenommen aus eurem Projekt, das auch die Menschen, die jetzt zuhören und nicht Journalisten sind, daraus mitnehmen können? Wie schaffen wir es irgendwie, ein bisschen mehr auch auf die Lösungen zu gucken?
Ja, ich kann es abstrakt erzählen. Und das ist jetzt nur aus diesem ganz kleinen Teil von der Bus-Talkshow. Da hatten wir zumindest immer wieder die Erfahrung, dass wir irgendwo in Deutschland standen und wir mussten unseren Laptop laden und irgendwie musste auch jemand nochmal zur Toilette und es war dieses und es war jenes. Und meistens sind wir dann in irgendwelchen Bäckereien gelandet. Und du kannst dir nicht vorstellen, was Bäckereien für eine Anlaufstelle sind für die Regelung des sozialen Miteinanders. Da bekommt man die besten Tipps, was irgendwie in einem Ort funktioniert. Man bekommt immer was zu essen, man bekommt ein bisschen Infrastruktur. Und so sehr metaphorisch gesprochen ist das, glaube ich, ein ganz guter Tipp dafür, auch wie die Dinge in Deutschland besser laufen könnten. Und genauso, finde ich, war das auch bei unserem Wohnzimmerblog, den wir gemacht haben zur Bundestagswahl und zur Landtagswahl. Da waren Kollegen und Kolleginnen von mir in ganz vielen verschiedenen Wohnzimmern in Deutschland von ganz unterschiedlichen Leuten, um mit denen die Wahl zu schauen. Und sie wurden immer so herzlich empfangen. Und da könnte man ja auch sagen, die Skepsis muss ja riesig gewesen sein. Da kommt ein Redakteur der Zeit in mein Wohnzimmer und möchte mit mir über die SPD sprechen oder die CDU oder die AfD. Und es hat immer so wunderbar funktioniert. Und ich glaube, es gab echt immer richtig gute Snacks. Und ich finde, auch das ist ein Weg, den wir beschreiten könnten, damit es in Deutschland besser geht.
Öfter in Bäckereien gehen und sich öfter gegenseitig in die Wohnzimmer einladen und Snacks machen?
Ja, ziemlich genau das.
Ich danke dir, dass du dir Zeit genommen hast für uns, Alisa.
Ja, vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich habe mich sehr darüber gefreut, über Plan D sprechen zu können.
Alisa hat mich nach unserem Gespräch noch um eine Sache gebeten, nämlich zu erwähnen, dass Plan D ein großes Teamprojekt war, in dem sehr viele KollegInnen beteiligt waren. Auch wenn sie jetzt die war, die bei mir im Podcast darüber gesprochen hat. Wenn ihr selbst in der Datenbank von Plan D stöbern wollt, dann schaut gerne in die Shownotes, ich stelle euch da den Link rein. Es ging ja gerade auch viel darum, wie wichtig es ist, dass JournalistInnen mit ihren LeserInnen im Austausch sind. Und das gilt natürlich auch für uns in der Übermedienredaktion. Ich habe sehr viel Post von euch bekommen, seit dieser Podcast gestartet ist. Und ich freue mich auch weiterhin, wenn ihr mir schreibt, was ihr von Nice und Nötig haltet und auch welche Themen euch rund um Journalismus und Medien beschäftigen. Gerne per Mail an annika@übermedien.de oder auch über unseren Übermedienkanal auf Instagram. Und ihr findet uns auch bei Blue Sky und Mastodon, falls da jemand von euch ist. Das war Nice und Nötig, der Podcast für gute Ideen von Übermedien. Wir bei Übermedien sind die, die genauer hinschauen. Wir decken Fehler in der Berichterstattung auf, wir erklären die Hintergründe und wir zeigen, was daran für euch wichtig ist. Wenn ihr also Lust auf guten Journalismus habt, aber Medien nicht einfach alles glauben wollt, dann abonniert am besten unseren ganz neu gestalteten, kostenlosen Newsletter, der Überblick. Der liefert euch dann einmal in der Woche Antworten auf eure Fragen. Mehr Infos dazu auf übermedien.de. Die Redaktion dieser Folge hat Lisa Kräher übernommen. Die Musik kommt von Alexander Graf. Ich bin Annika Schneider und ich freue mich über alle, die zugehört haben. Empfehlt uns super gerne weiter. Ciao!